würde gerne den Andi Scherter-Baschi was fragen. Also mich interessiert, könntest du kommentieren, wie es um das Ausmaß von Perikardergüssen bei lymphoblastischen Lymphomen steht? Kann man da Tipps geben? Es gibt ja sehr unterschiedliche Ansichtsweisen. Perikardergüsse werden auch bei vergleichbar, aus meiner Sicht geringerer Größe, als sehr bedrohlich empfunden. Wie sehr muss man daran denken, invasiv vorzugehen, unter dem Eindruck einer möglichen raschen Tumorreduktion mit Steroiden?
Ja, prinzipiell sind ja diese Perikardergüsse selten, aber so wie du sagst, werden sie oft als sehr bedrohlich empfunden. Unsere Erfahrung, und du hast ja diese Erfahrung ja auch mit uns geteilt und wir haben sie gemeinsam erlebt, ist ja die, dass wenn man mit der vollen Dosis Cortison, also den 60 Milligramm pro Quadratmeter pro Tag Prednisolon einsteigt, und das ist ja in allen lymphoblastischen Lymphomprotokollen auch so drinnen, bei großen Mediastinaltumoren nicht einzuschleichen, sondern voll einzusteigen, dass sich diese Perikardergüsse ganz rasch rückbilden und verschwinden, weil ja die Patienten exzellent ansprechen, sodass man von invasiven Eingriffen mit möglichen Komplikationen und auch einer Verlegung des Patienten eigentlich in aller Regel Abstand nehmen kann.
Also eher die Klinik der Auswurfleistung als die Millimeter.
Genau, natürlich bei einer extremen klinischen Beeinträchtigung wird man natürlich auch das diskutieren. Zeitgleich wie auch bei der Hyperleukozytose muss natürlich die Therapie auch begonnen werden. Aber wenn keine klinische Beeinträchtigung besteht, also kein Low Cardiac Output Failure, dann besteht kein Grund, hier invasiv tätig zu werden. Man muss natürlich engmaschig kontrollieren mittels Ultraschall, aber für gewöhnlich verschwinden diese Ergüsse, wie du ja auch genau weißt, sehr, sehr rasch.
Vielen Dank an Andische. Waltraud, wir haben ja eigene Beobachtungen gemacht, was die reine Appendizitis betrifft. Kannst du da kommentieren, wie der Stellenwert der Chirurgie ist bei Kindern mit malignen Erkrankungen?
Ja, also wir versuchen ja meistens die Neutrophilen entsprechend anzuheben und erst an einem späteren Zeitpunkt, wenn man aus der tiefen Aplasie wieder draußen ist, den chirurgischen Eingriff dann vorzunehmen. Das hat sich in letzter Zeit eigentlich auch immer wieder bewährt. Das heißt, wir überbrücken die Zeit mit einer antibiotischen Therapie und halten damit meistens die Appendizitis auch einigermaßen in Schach und zu einem Zeitpunkt, wo dann die Neutrophilen sich entweder durch GCSF-Gabe erholt haben oder spontan gestiegen sind, wird die Indikation dann zur Appendektomie letztendlich meistens schon gestellt. Also ganz ohne Appendektomie lassen wir die Patienten eigentlich nicht.
Was sind denn unsere Erfahrungen? Also ich glaube, wir sind aufgewachsen praktisch mit einem Sakrileg. Also man musste die Kinder vor dem Chirurgen schützen und konservativ dahin behandeln. Aber anscheinend hat sich das Bild gewandelt.
Also es ist durchaus machbar, auch diese Kinder, auch wenn sie eben in einer Chemotherapie sich befinden, chirurgisch anzugehen. Bei einem geeigneten Zeitfenster dann oft.
Genau, vor allem in enger Kooperation mit Kinderchirurgen, mit denen man gut zusammenleben kann und auch muss. Und da hat sich eben, wie gesagt, das Bild gewandelt. Man kommt zu einer Indikation und die Ergebnisse sind nach chirurgischer Intervention eigentlich erstaunlich gut, wie beschrieben jetzt vor kurzem einmal. Ja, ja, danke. Liebe Frau Beuer, Ihre Darstellung der Indikation zur Behandlung der Hyperleukozytose war eindrucksvoll und umfassend und Sie haben auch diesen Fallbericht gebracht. Trotzdem gibt es also diese Empfehlung, über 400.000 Leukozyten bei akuter lymphoblastischer Leukämie unter Umständen eine mechanische Reduktion anzupeilen. Wie würden Sie das kommentieren bei asymptomatischen Kindern mit akuter lymphoblastischer Leukämie?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Prinzipiell ist es natürlich so, dass man ab dieser Leukozytenzahl traditionell als gefährdet für eine symptomatische Leukostase gilt, sodass es, finde ich, auch noch einen Stellenwert hat, dass es in den Protokollen angeführt wird, dass man zumindest darüber nachdenken sollte, ob man es durchführt. Ist der Patient allerdings komplett klinisch beschwerdefrei, wissen wir zum Beispiel bei der akuten lymphoblastischen Leukämie, dass das Ansprechen auf das initiale Cortison meistens sehr, sehr gut ist, wenn auch nicht ganz so gut, wie bei unserem Fabian der Fall war, sodass ich denke, und Andische, du darfst das auch noch gerne ergänzen, falls du anderer Meinung bist, dass man bei der akuten lymphatischen Leukämie mittlerweile mehr und mehr von der Apherese wegkommen kann und ich auch das Gefühl habe, dass wir im St. Anna die Patienten mit der akuten lymphoblastischen Leukämie eigentlich gar nicht mehr apheresieren, sondern unter sehr, sehr engem Monitoring mit einem Prednisolon beginnen und nur sollten die Leukozytenzahlen wirklich deutlich weiter ansteigen oder der Patient sich rapide klinisch verschlechtern, auf eine Leukozytenapherese zurückgreifen.
Ja, ich kann das bestätigen. Ich kann auch kurz eine Sache dazu erzählen. Vor kurzem hat das SickKids bei den großen Zentren in Europa nachgefragt, wer Apheresen durchführt bei der ALL und bei der AML. Und es haben praktisch 100% aller großen Zentren in Europa, Paris, London, wir Wien, Gerd, du hast ja diese Meinung auch immer geteilt, geantwortet, dass bei der ALL keine Leukozytenapherese notwendig ist und man mit Cortison oder Hinzunahme auch von Cyclophosphamid ein Auslangen findet. Bei der AML ist das, muss man auch ehrlicherweise sagen, so, dass praktisch alle Zentren geantwortet haben, sie machen keine Leukozytenapheresen, auch nicht bei der M4, M5. Sondern behandeln intensiv, nämlich nicht nur mit zu unserem kontinuierlichen ARAC, sondern auch mit VP16 und dergleichen, nur die BFM-Gruppe. Und Michael Dorschak hat damals dann auch für uns in Wien geantwortet bezüglich der AML, verfolgt noch die Kombination von Apherese und Chemotherapie.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch einmal versucht, im Chatroom nachzusehen. Ich sehe aber nur eine Meldung.
Ich hätte eine Frage. Noch an die Fiona, wenn ich darf. Fiona, was mich noch interessiert ist, gibt es noch irgendeinen Stellenwert für das sogenannte Allopurinol? Meine persönliche Erfahrung und Meinung dazu ist, gut, bei der klinisch relevanten Tumorlyse, die du eindrucksvoll dargestellt hast, gut, gibt es keine Frage, dass wir Fast-Attack verwenden. Dann gibt es ja das, die Labor Tumorlyse, wo ich den Eindruck habe, entweder braucht man gar nichts oder vielleicht eine Dosis Fast-Attack. Hat Allopurinol noch irgendeinen Stellenwert, das wir früher über Tage gegeben haben, wo man sich gefragt hat, ob man das wirklich braucht?
Also in Industrienationen eigentlich hat das Allopurinol keinen Stellenwert mehr, weil es einerseits langsamer wirkt als das Fast-Attack und andererseits das Problem ja eigentlich nur verlagert, weil es dann zu einem Ausfall von Xanthin, Hypoxanthin kommen kann. Man muss aber bedenken, dass die Rasperikase oder das Fast-Attack natürlich nicht in jedem Land verfügbar ist, sodass in diesen Ländern sehr wohl man auch auf das Allopurinol zurückgreifen muss. Wir verwenden es im St. Anna Kinderspital gar nicht mehr, sondern wie du bereits gesagt hast, kriegen die Patienten eine Gabe Fast-Attack, womit meistens Auslangen gefunden wird, selten ist eine zweite Gabe Fast-Attack erforderlich.
Ja, vielen Dank. Es ist ja auch erwähnt worden, wollte es trotzdem noch kurz kommentieren, dass ja interessanterweise das Xanthin und das Hypoxanthin, das ja auf diesem Pathway durchs Allopurinol erzeugt wird, ein pH-Optimum im neutralen bis leicht sauren Bereich hat. Und wir haben gleichzeitig immer fleißig alkalinisiert. Also das macht diese Medikation noch einmal problematischer. Noch dazu, wenn man spalten kann, die Harnsäure, warum soll man es nicht spalten? Was die Pferde von selber können, ja, die machen Allantoin. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Wenn das nicht der Fall ist, bedanke ich mich noch einmal bei der Firma Jazz Pharma für die finanzielle Unterstützung der Veranstaltung. Das war jetzt, glaube ich, die letzte Fortbildungsveranstaltung vor dem Sommer. Also wünsche ich gute Erholung und eine schöne Zeit und hoffentlich ein gesundes Wiedersehen ohne allzu viele Einschränkungen im Herbst. Vielen Dank noch einmal allen Vortragenden. Allen Zusehern, vielen Dank.